Einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr gekommen seid, auch heute weiter in Psalm 23. Wir möchten heute weitergehen in dieser Reihe unterwegs mit meinem Hirten, heute mit einem schwierigeren Kapitel. Heute geht es um das Leben im Tal des Todes. Letzte Woche, da haben wir uns zusammen angeschaut, wie unser guter Hirte uns auf Wegen leitet, wie er uns führt auf den Wegen der Gerechtigkeit. Und wir haben gesehen, wie fürsorglich er das tut und wie angewiesen wir sind auf diese Leitung, die er uns gibt. Wir haben uns gesehen und uns angeschaut, wie er uns auf diesen Pfad hindurchführt und wir unterschiedliche Dinge erleben und gleichzeitig es auch ein Weg ist zu seiner Ehre. Ein Weg zu seiner Ehre, den wir gehen dürfen. Und heute wollen wir uns einen speziellen Teil des Weges, den er uns manchmal führt, genauer ansehen. Es ist das Tal des Todesschattens. Und ich weiß nicht, was es in dir auslöst, wenn du hörst, Tal des Todesschattens. Aber wir möchten heute genauer verstehen, warum das uns eigentlich auch viel Ruhe geben kann und viel Segen in sich hält. Und deshalb lasst uns gemeinsam auch heute mit diesem Fokus den Psalm lesen und anschließend auch direkt einsteigen in dieses Thema. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Huld werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Ich werde wohnen im Haus des Herrn auf immer da. Soweit der Text. Dieses Tal des Todesschattens wurde von den Übersetzungen unterschiedlich übersetzt. Die Elberfelder und die Schlachter, sie übersetzen es so, aber die NEU sagt, es ist ein dunkles Tal oder Luther nennt es ein finsteres Tal. Aber bei jeder einzelnen dieser Formulierungen, die möglich sind, fällt uns auf, damit könnte man uns jetzt nicht locken, wenn man uns was verkaufen wollen würde. Das würde man nicht in eine Werbung packen. Na, wie sieht's aus im Tal des Todesschattens? Hast du Lust mitzukommen? Es macht auf uns keinen Eindruck von irgendetwas Gutem, was uns dort erwarten würde. Es wäre wahrscheinlich das Tal, vor dem meine Eltern mich gewarnt hätten, dort nicht hinzugehen. Ein Tal, das du und ich wahrscheinlich, wenn wir die Wahl hätten, nur ungern für unser Leben wählen würden oder für einen Abschnitt unseres Lebens. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, wie es dir geht mit Dunkelheit und Kälte und Angst. Aber viele Menschen, sie verbinden diese Dinge irgendwie miteinander. Die wenigsten Menschen fühlen sich in der Dunkelheit besonders wohl. Ich musste in der Vorbereitung an eine Begebenheit denken als Kind. Meine Frau sagt immer wieder, dass ich meine Kindheit hier in den Einleitungen aufarbeite. Deshalb sage ich es immer wieder. Ich habe zwei sehr liebe Cousins, mit denen ich aufgewachsen bin. Sie haben mich auf das Leben in der großen, weiten Welt vorbereitet. Ich muss im Kindergarten oder in der ersten Klasse gewesen sein. Und sie kamen immer wieder und haben gesagt, hey Dani, stell dir eine Situation vor. Sie sagten, stell dir vor, es ist nachts. Du bist im Wald, ganz alleine. Kein Mond, keine Sterne, nichts. Keiner ist da, um dir zu helfen. Der Himmel ist bewölkt, du siehst nichts, aber du hörst immer mehr bestimmte Geräusche, du hörst, wie die Stöcke knacken, du hörst, wie die Bäume quietschen, du hörst den Wind, du hörst Schritte, die immer schneller auf dich zukommen und du hast richtig Angst. Und ich als kleiner Junge im Kindergarten, ich hatte auch richtig Angst. Da sagen sie, und du hast eine Waffe, du hast nur einen Stein, den du werfen kannst, nur einen einzigen Stein. Und ich hörte mir das an, ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet habe, aber sie wollten von mir ein Szenario haben, wie ich reagieren würde. So liebe Cousins, die mich so vorbereitet haben. Ich weiß nicht, wie ich genau reagiert habe, aber ich weiß, dass mein Gesicht schon lange in irgendein Kissen gedrückt war und ich Tränen in den Augen hatte. Draußen war es zufällig windig und dunkel und kalt und nass. Und ich war verängstigt und dachte mir, niemals gehe ich aus diesem Haus raus. Ja, heute stehe ich hier und sage, eigentlich haben Sie schon recht gehabt. Das ist eine Situation, das ist ein Szenario, das mir irgendwann mal begegnen wird. Ich habe nicht so sehr Angst, draußen allein, draußen im Dunkeln, im Wald zu sein, aber manchmal kann uns das im Leben genauso passieren, dass wir in irgendeinem Ort sind, wo es dunkel ist, wo Dinge passieren, die uns Angst machen, wo wir in eine Situation hineingeraten, wo wir nicht wissen, wie wir dort wieder herauskommen können. Dunkelheit, die uns Angst macht in unserem Leben, in unserer Umgebung, geistlich gesehen. Und wir aber wissen, wir müssen durch dieses Tal hindurch. Es geht nicht zurück. Wir können nicht mehr zurück. Wir können uns dort nicht herauszaubern, sondern wir müssen jetzt durch dieses Tal, durch diese Dunkelheit durch. Und auf der anderen Seite ist dieser Teil des Psalms einfach ein besonderer Teil für uns, weil er uns so viel Tiefe gibt. Und wir merken, wir brauchen ihn. Und deshalb lasst uns heute unseren Blick auf dieses Tal des Todesschattens richten und uns selbst fragen, wie reagiere ich in meinem Leben, wenn ich irgendwann an diesem Punkt bin, an dem der Hirte entscheidet, dass ich jetzt durch dieses Tal hindurchwandern muss. Sehe ich es vielleicht als etwas grundsätzlich Schlechtes, das ich in meinem Leben überhaupt nicht haben will? Und welche Vorteile bringt mir so ein Tal? Wie sollte ich über Lebensabschnitte denken, die entweder zurückliegen und die ich so beschreiben würde als so ein Tal oder die vor mir liegen, von denen ich noch nicht einmal etwas weiß, aber sie kommen werden. Wie denke ich darüber nach und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Wir möchten vier Aspekte heute sehen, die so ein Tal mit sich bringt. Und das erste ist Wachstum. Das erste, das wir gemeinsam beobachten wollen, ist, es ist Wachstum, das wir hier erleben können in so einer Zeit. Eine Sache ist in so einem Tal ganz besonders, deine Beziehung zu deinem Hirten, sie verändert sich, sie muss sich verändern. Sie kann nicht bleiben, wie sie ist, sondern sie wird tiefer. Die Frage, die wir uns dabei stellen müssen, ist grundsätzlich, was macht denn den Unterschied zwischen einer sichtbaren, aber oberflächlichen Beziehung zu Jesus Christus auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine tiefe und vertraute Beziehung zu ihm? Warum finden wir in all den möglichen Kreisen und Schichten, auch in unserer Gemeinde, Menschen, die einerseits vielleicht nur eine oberflächliche Beziehung zu Jesus haben und sich damit begnügen? Und wir sehen andere Menschen, die eine unglaublich tiefe Beziehung zu ihm haben und wir uns fragen, wie kann ich so eine Beziehung bekommen zu ihm? Weißt du, was den Unterschied macht? Es ist dieses Tal. Es ist ganz oft dieses Tal, das macht den Unterschied. Viele Dinge, sie verändern sich in der Beziehung zu Jesus Christus, wenn wir durch Täler hindurchwandern müssen, weil wir dort Veränderung finden, weil wir dort Tiefe finden. Und wenn du das in deinem Leben prüfen willst, dann geh zu Menschen, von denen du weißt, dass sie solche Täler durchlaufen haben. Geh zu ihnen und frag sie, was das mit ihnen gemacht hat. Frag sie, wie sie dadurch Veränderung erlebt haben, was sie gelernt haben, was sie erkannt haben. Schau mal auf den Text in diesem Psalm. Hier sehen wir immer in diesen Versen zu Anfang, der Herr ist mein Hirte. Darauf bezieht sich alles erst. Er spricht über den Hirten. Er spricht über den Hirten und dann später, jetzt ab unserem Vers heißt es, und wenn ich wandere in diesem Tal, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Die Perspektive ändert sich. Vorher ist es distanziert. Er redet über den Hirten. Jetzt redet er aber ganz klar mit, du bist bei mir. Du bist mein Hirte. Ein Perspektivenwechsel. Er wird jetzt hier ganz direkt und ganz persönlich. Vorher ging es einfach um den Weg, den wir mit Jesus gehen, um die stillen Wasser und um die saftigen Weiden. Jetzt geht es um ein dunkles, tiefes, finsteres Tal der Todesschatten. Und allein dieser Begriff wäre so furchteinflößend. Aber wenn wir dort hindurchgehen mit unserem Hirten, wird sich die Beziehung zu ihm verändern. In so einem Tal, da verlieren wir alle Sicherheiten. In so einem Tal müssen wir alle Dinge hinter uns lassen, die uns sonst so viel Sicherheit gegeben haben, vielleicht an den Quellen, die wir kannten, oder an den saftigen Weiden, die Dinge, an denen wir uns orientiert haben, sie sind nicht mehr da. Wir müssen irgendwie alleine dorthin durchgehen. Und eine Frage, die wir uns dabei stellen dürfen, ist, wo ist denn dann unser Glaube und unser Vertrauen, wenn wir auf einmal all die Sicherheiten in unserem Leben verlieren und sie sind nicht mehr da? Die Fixpunkte, die wir kannten in den Feldern und auf den Weiden, sie sind weg, weil wir woanders sind. In einer Umgebung, die uns so gar nicht vertraut vorkommt. Und wisst ihr, wir reden viel davon. Wir Christen, wir reden viel von Vertrauen, das wir zum Herrn haben. Wir reden viel von unserem Glauben, das wir an den Tag legen sollten. Aber dieses Tal wird zeigen, ob mehr hinter diesem Reden steckt. Manchmal, da verlieren wir genau das, was uns Sicherheit gegeben hat. Und wir mögen uns fragen und sagen uns dann selbst, wo ist jetzt mein Vertrauen, von dem ich erst letzten Sonntag noch gesungen habe in diesem und diesem Lied? Wo ist jetzt mein tiefer Glaube, von dem ich dachte, dass ich ihn hätte, als ich die Bibel gelesen habe? Und wir fragen uns, wo ist jetzt meine feste Zuversicht, die ich in den guten Tagen hatte, wo ich mich eingereiht habe in all das Leben der anderen Gläubigen und dachte, ich bin genauso wie sie? Wo ist mein festes Vertrauen, wenn ich auf einmal in diesem Tal bin und all die Dinge, an denen ich mich so festgehalten und orientiert habe, sie auf einmal gar nicht mehr so da sind, sie wegbröckeln? Ich meine, kannst du mit Sicherheit sagen, dass dein Glaube und dein Vertrauen und deine Zuversicht nicht von den gläubigen Menschen in deinem Umfeld abhängig ist? Kannst du sagen, dass dein Glaubensstand und wie du auf Jesus Christus blickst und ihn ansiehst und mit ihm lebst, nicht von deiner Gemeinde abhängig ist, wie sie läuft? Oder von diesem einen Andachtsbuch, das du liest? Oder von den Menschen, die es dir andauernd vorleben? Kannst du mit Sicherheit sagen, dass dein Glaube nicht viel mehr darauf gestützt ist, als auf dein Herz und auf Jesus Christus? Kannst du selbst mit Sicherheit sagen, dass wenn dieses Tal des Todes auf dich wartet, durch das du alleine gehen musst, und Menschen mögen dir eine Hilfe sein, sie mögen dich unterstützen, aber irgendwie musst du dennoch alleine durch diese Zeiten hindurch, ohne deine Gemeinde, ohne deine Freunde, dass du immer noch aus ganzem Herzen Gott vertraust und ihm entschlossen und sicher folgst? Können wir das mit Sicherheit sagen? Ich kann mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass dem oft nicht so sein wird. Ich kann sagen, dass es gut sein kann, dass du und ich merken, wenn wir in solche Zeiten hineingeraten, unser Reden zwar fleißig war, welch Glauben und Vertrauen wir haben, aber wir manchmal so ganz andere Dinge in unserem Herzen finden. Und wir sehen, ja, ich bin verunsichert. Wir sehen, ja, ich hab Angst. Wir sehen, ich habe ein unruhiges Herz. Mir fehlt es an Weisheit. Ich weiß nicht, was ich machen soll, wie ich reagieren soll. Wir merken, ich brauche Leitung. Ich brauche jemanden, der mir sagt, wo es lang geht. Und das ist wundervoll, dass es so ist. Das ist schön, dass es so ist. Das hört sich erst schlecht an, aber das ist wundervoll. Wisst ihr warum? Weil wir durch solche Situationen und Zeiten erkennen, dass wir zwar über Dinge reden, aber diese Dinge nicht gleichermaßen sich auch so in unserem Herzen wiederfinden. Und solche Zeiten offenbaren das in unserem Leben. Sie offenbaren, dass unser Reden oft mit unserem Glaubensleben und unserem Herzen nicht übereinstimmt. Wisst ihr, was dann passiert? Während wir durch dieses Tal hindurchgehen, reden wir immer weniger darüber. Aber wir werden es immer mehr. Wir reden immer weniger darüber, welch Glauben und Vertrauen wir haben, aber wir werden es immer mehr. Wir reden nicht mehr distanziert von Gott, sondern wir werden ganz persönlich mit ihm, ganz nah mit ihm. Das ist das, was wir erleben. Das ist das, warum wir solche Täler in unserem Leben brauchen, weil wir dadurch Wachstum erleben können. Ein Beispiel davon, ich habe es schon mal gebracht, nur aus einer anderen Perspektive, Corrie ten Boom, sie erlebt auch das in einer besonderen Phase in ihrem Leben. Sie und ihre Familie, sie versteckten im Zweiten Weltkrieg in dieser Zeit Juden zu Hause und sie bauten einen geheimen Raum in ihrem Haus, wo sich diese Juden versteckten. Und am 28. Februar 1944 wurden sie verhaftet und einige Monate später kamen sie ins KZ nach Ravensbrück, etwa 90 Kilometer von Berlin entfernt. Und Dort waren über 130.000 Frauen, die gezwungen wurden in Kälte, in Hunger, in Zwangsarbeit und unter brutaler Schwäche litten. Und sie wollten, sie und ihre Schwester Betsy, sie wollten diese Zeit im Glauben durchleben, diese schwere und harte und dunkle Zeit hindurchgehen. Aber Cori, sie merkte immer mehr, wie sie viele Dinge verlor. Sie verlor ihren Vater, er starb, auch im Gefängnis. Sie verlor ihr Zuhause, es war konfisziert. Sie verlor ihre Freiheit und irgendwann dann im KZ ihre Schwester, die dort starb. Und dort in Ravensbrück, sie sah jeden Tag Tod und Leid. Frauen, die an Hunger starben, Frauen, die an Krankheit starben und natürlich deportiert wurden. Und am 16. Dezember dann starb ihre Schwester. Und sie beschreibt das immer wieder in ihrer Biografie, wie sie dachte, sie würde unter dieser Last des Lebens zusammenbrechen. Das Leid, das sie dort gesehen hat. Und sie beschreibt dann diesen Moment, als sie ihre Schwester tot gesehen hat. Und sagt es so: Ich stand allein in der Kälte und alles, was ich hatte, war Jesus. Doch in diesem Moment wusste ich, dass er genug war. Erst erlebt diese Frau, die alles verloren hat, wo nichts mehr da war von dem, was sie kannte, was sie vielleicht Sicherheit und Orientierung gegeben hat. Und sie sagt, ich stand allein mitten in dieser Kälte, wo ich nichts hatte, wo mir alles genommen wurde, aber da war Jesus. Ich habe ihn dort gesehen, ich habe ihn erlebt und ich wusste dann, dass er genug ist. Später, als sie das reflektiert, sagt sie eine Aussage über Christus: Du kannst nie lernen, dass Christus alles ist, was du brauchst, bis Christus alles ist, was du hast. Das ist eine der bedeutendsten Wahrheiten, Geschwister, die wir wissen dürfen, wenn wir durch dunkle Zeiten, durch dunkle Täler gehen müssen. Dass wir das lernen, aber nur so lernen können. Wir sagen viel, wir reden viel davon, dass wir wissen, ja, Jesus ist alles, was ich brauche. Aber wirklich zu lernen, dass es so ist und dass es sich so verhält, können wir erst, wenn er auch tatsächlich alles ist, was wir haben. Und das ist eine Botschaft, das ist eine Erkenntnis, das ist ein Lernfaktor, den wir erst lernen, wenn wir in so einem Tal stecken. Kurze Zeit später eigentlich, 2 oder 3 Wochen später, wurde sie entlassen. Durch einen Fehler, durch einen Verwaltungsfehler, und eine Woche später wurden die restlichen Frauen dann ermordet, die sich dort noch befanden. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir auch Ähnliches bei den Jüngern von Jesus. Sie erleben ganz Ähnliches mit Jesus, obwohl sie doch die ganze Zeit mit ihm waren. Sie waren mit ihm unterwegs, sie sind mit ihm gewandert, gereist, sie haben seine Predigten, seine Wunder und Zeichen und Taten gesehen. Aber immer noch haben sie ein Problem. Immer noch gibt es so viele andere Sicherheiten, die sie hatten. Und das erleben sie, es wird geschildert auch in Markus 4, als sie hier unterwegs sind mit Jesus und ein Sturm auftaucht auf dem See. Und sie rudern, aber erfolglos, und es geht immer so weiter und es entsteht pure Angst für sie. Und sie fürchten sich des Todes. Und Jesus ist einfach im Boot und er schläft. Und dann heißt es in Vers 38, und er war im hinteren Teil und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Lehrer, liegt dir nichts daran, dass wir umkommen? Also sie wenden sich an Jesus und sie gehen zu ihm und rütteln ihn und wecken ihn auf und sagen: Jesus, wir sterben alle, interessiert's dich nicht? Sie kommen mit Vorwürfen zu ihm. Und an der Reaktion von Jesus wird so deutlich, was eigentlich hier passiert und was in den Jüngern vorgeht. Er sagt dann, und er wachte auf, schalt den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es trat eine große Stille ein und er sprach zu ihnen: Was seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Was seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und schaut, wir machen oft den Fehler, wir schauen von oben herab auf diese Jünger und wir sagen, wie dumm, Jesus sitzt oder liegt im Boot und sie fürchten sich so sehr. Aber manchmal passiert es doch in unserem Leben ganz ähnlich. Wir kommen in Zeiten, die uns beunruhigen, Zeiten, in denen wir rudern und machen und tun und wir kriegen es nicht hin. Der Sturm erscheint uns, unseren Kopf zu kosten, erscheint uns so fertig zu machen und niederzudrücken in unserem Leben, dass wir denken, wir schaffen es nicht mehr, wir müssen verzweifeln, wir verzagen daran. Und wir haben Angst, weil wir das Gefühl haben, Jesus schläft in unserem Leben, Jesus hat die Kontrolle nicht mehr in unserem Leben. Jesus stellt auch uns manchmal die Frage: Warum hast du Angst? Hast du keinen Glauben? Sie mussten in diesen Sturm geraten, die Jünger. Sie mussten in diesen Sturm geraten, diesen Moment mit Jesus überhaupt erleben zu können, um sehen zu dürfen, wie mächtig und herrlich er ist. Und in ähnlicher Weise brauchen auch wir diese Täler der Dunkelheit, damit unser Glaube wachsen kann. Damit wir merken, dass wir es alleine gar nicht schaffen und dass wir uns mit all unserer Aufmerksamkeit nur auf Jesus stürzen, weil er dann noch alles ist, was wir haben. Wir dürfen uns gewiss sein, wenn wir durch diese Täler hindurchkommen, dann erwartet uns Wachstum, dann erwartet uns Erkenntnis, dann erwartet uns eine tiefere Beziehung zu unserem Hirten. Aber eine Sache, die wir nicht wegzaubern können, und sie geht damit immer einher, ist Angst. Es ist die Angst. Wir haben es gerade bei den Jüngern schon gesehen, es hat viel mit Unsicherheit und Angst zu tun, die ihnen begegnet ist. Und das passiert auch uns gleichermaßen, dass wir Zeiten erleben, in denen wir uns dann unsicher fühlen, in denen wir unruhig werden und die Dinge, die um uns herum passieren, die wir gar nicht beeinflussen können. Und wenn wir dann durch Zeiten gehen müssen, die dunkel in unserem Leben sind oder die wir so beschreiben würden, Zeiten, in denen wir verunsichert sind und ängstlich sind, dann kann das eine wahre Kraft in unser Herz hineingeben. Angst kann eine unglaublich große Kraft auf unser Herz ausüben. Angst ist so etwas wie ein sehr beengendes Gefühl, das uns niederdrückt oder das uns eng macht und wir dadurch die Beherrschung an diese Angst weitergeben. Aber eine Sache müssen wir verstehen, du brauchst Angst. Ohne Angst geht es nicht in so einem Tal. Du brauchst Angst, aber wir machen oft den Fehler, dass wir Angst als einen Feind sehen, den wir von uns schaffen müssten. Wir sehen Angst eher so als Gegenteil des Glaubens. Und ich will das etwas herunterbrechen. Sagen wir mal, du schaust auf dein eigenes Glaubensleben und beginnst dann an irgendeiner Stelle in deinem Leben durch dieses Tal hindurchgehen zu müssen. Und jetzt stell dir mal vor, wie du reagieren würdest, wenn Dinge in deinem Leben einfach wegbrechen. Wenn Dinge passieren, dass dir Dinge genommen werden, dass du vielleicht deinen ganzen Reichtum verlierst oder deinen Job verlierst oder dass du einen geliebten Menschen in deinem Leben verlierst oder dass du schwer krank wirst. Was es auch sein mag, du stehst auf einmal mitten in diesem Tal, völlig ohne Ankündigung. Und dann stellen wir uns das so vor, dass wir sofort im Glauben reagieren und mit all den Dingen gar kein Problem hätten und wir einfach Gott vertrauen und alles ist gut. Aber so ist es meistens nicht. Kannst die Leute fragen, die durch solche Täler gegangen sind. Sie werden dir meist Ähnliches erzählen. So einfach ist das oft gar nicht. Wenn die Welt auf einmal zusammenbricht, wenn auf einmal die Dunkelheit hereinbricht über dein Leben, so einfach ist es gar nicht, alles abzulegen und nur zu vertrauen und zu glauben. Meistens ist die Angst da, sie kommt, sie ist da und das ist gut. Weißt du, warum das gut ist? Es ist gut, weil Angst dir zeigt, worauf du vertraut hast. Angst zeigt dir so viele Dinge. Sie zeigt dir, wie viele Gefahren es gibt für dein Leben, für deine Zukunft. Es zeigt dir, wie viele Dinge es in deinem Leben gibt, mit denen du gar nicht klarkommen kannst. Angst zeigt dir, wie unsicher du bist und wie viel Sicherheit du brauchst. Sie zeigt dir, dass du orientierungslos bist und Leitung brauchst. Und es gibt wahrscheinlich wenig andere Gefühle und Emotionen als Angst, die uns so sehr zeigen, wie angewiesen wir auf Jesus sind. Unruhe, Unsicherheit, Sorgen, Nöte, all diese Dinge, sie zeigen uns, wie sehr wir Jesus brauchen. Und daher ist der Prozess meistens anders. Die Angst ist da und sie ist Teil unseres Herzens. Und dann beginnt ein Prozess, in dem wir unseren Hirten suchen und ihn sehen und die Angst überwinden können und unser Vertrauen neu auf ihn setzen. Es ist nicht so, dass alle Dinge auf einmal sofort da sind und abrufbar sind, sondern es sind Dinge in unserem Herzen, die passieren, die wühlen sich auf und die gehen diesen Prozess hindurch, bis wir irgendwann fest auf unseren Herrn schauen können. Zumindest ist das so, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind. Das ist meistens das, was sich dann in unserem Herzen abspielt und wir oft mehr darüber reden, wie wir Jesus vertrauen würden, als wir es in diesem Moment tatsächlich tun. Aber die Angst, die entsteht, sie führt uns dorthin, dass wir zu einem tiefen Glauben und einem tiefen Vertrauen zu Jesus kommen können. Das ist wichtig, dass wir das verstehen und das wahrnehmen. Das Leben in dunklen Tälern, vor allem wenn wir dort hineingeraten, besteht meistens aus Prozessen und Höhepunkten und Tiefpunkten. Aber was am Ende geschieht, ist, dass Gott diese Emotionen und all das, was wir erleben, gebraucht, um unser Vertrauen und unseren Glauben neu auf ihn zu setzen. Aber der Psalmist, der zeigt uns hier, David zeigt uns, dass es auch etwas gibt, wovor wir gar keine Angst haben müssen. Er sagt nicht, dass er gar keine Angst hat, sondern er sagt, er fürchtet nichts Übles. Auch dieses Wort wird unterschiedlich übersetzt, Unglück, Unheil, Übel. Aber David will damit ausdrücken, ich fürchte kein übles Ende für mich. Ich fürchte kein übles oder unglückliches Unglück, das mich irgendwie treffen wird und dann wird es vorbei sein. Ein Tal des Todesschattens ist immer ein Weg, durch das wir hindurchgehen. Wir gehen hinein und am Ende gehen wir wieder hinaus. Wir werden nicht für immer dort bleiben. Das ist das, was David meint. Wenn ich in diesem Tal bin, dann fürchte ich kein Übel. Ich fürchte kein schreckliches Ende für mich. Die Menschen, die durch so ein Tal hindurch müssen, sie bleiben niemals für immer dort. Sie gehen dort hinein und später in die Herrlichkeit hinaus. Und das beendet dieses Tal. Es gibt auch Menschen, die sterben natürlich, die erleiden einen körperlichen Tod mitten in so einem Tal des Todesschattens, aber auch sie bleiben nicht dort, sondern sie gehen direkt in die Herrlichkeit Gottes und auch da ist dieses Tal beendet. Egal wie schlimm dieses Tal für einen Menschen sein kann, niemand bleibt dort. Niemand muss Angst haben, dass dieses Übel einen ereilen wird, für immer dort gefangen sein zu müssen. Es ist immer nur ein Stück, durch das wir hindurchgehen müssen. Und Jesus sagt das zu seinen Jüngern. Und wenn wir ehrlich sind, verstehen wir das. In Johannes 16 sagt er, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Nicht in anderen Dingen, nicht in der Gemeinde, nicht in eurem Dienst, in eurer Familie, in eurem Haus, in eurem Geld. Nicht darin Frieden habt, sondern ich habe es zu euch gesagt, damit ihr wisst, dass ihr in mir Frieden habt. Jetzt sagt er es, in der Welt habt ihr Bedrängnis, andere übersetzen auch, in der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt das bereits im Voraus, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt erlebt ihr Dinge, die euch Angst machen. Ja, den Kindern Gottes, Angst ist völlig in Ordnung. Da, wo ich euch zurückgelassen habe, da, wo ihr bleibt und ich nicht mehr bin, dort ist Angst. Aber das ist nicht alles, was zurückbleibt, sondern ich habe es überwunden. Ich habe schon gesiegt. Ich bin da schon hindurch und er gebraucht die Angst als Werkzeug, um uns in ihm zur Ruhe zu führen, zu einem tiefen Vertrauen. Wenn wir es in unserem Leben, in solchen Tälern mit Angst zu tun bekommen, ist das nicht ein Beweis, dass uns etwas im Glauben fehlt, sondern vielmehr, dass wir mitten in diesem Prozess da sind, das zu erleben, wo Christus uns hindurchführt. Angst offenbart nur, dass wir ihn brauchen. Angst offenbart, dass wir von unserem Hirten an den Punkt geführt werden müssen, nur noch auf ihn schauen zu können. Wenn wir nur dorthin schauen, was uns alles Angst macht und was uns Furcht anflößt, werden wir verrückt und können nicht mehr weitergehen. Aber wir schauen auf ihn trotz der Angst. Und wir gehen Stück für Stück weiter, weil wir ihm vertrauen, dass er uns durch dieses Tal hindurchführt. Das ist das, was wir heute verstehen müssen. Angst ist ein Indikator dafür, aber unser Hirte, er lässt uns nicht dort. Wir brauchen keine Angst vor einem Üblen zu haben, sondern er führt uns im Vertrauen immer weiter. Und dafür schenkt uns dieser Psalm auch noch viel mehr eine Gewissheit, die darüber steht. Die Gewissheit, dass Jesus da ist. Ein Schaf braucht kein Unglück zu fürchten, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. Das ist die tiefe Gewissheit, viel tiefer, als es sich zunächst anhört. Es gibt wahrscheinlich kaum größere Zusagen, die uns in schweren Zeiten durchtragen können, die uns trösten können, die uns ermutigen können, als diese. Ich bin nicht alleine. Mein Hirte ist bei mir. Er ist da, er geht diesen Weg mit mir mit. Es gibt kaum größere Gewissheit, die wir haben können, dass wir diesen Weg hindurchgehen können, als die, dass wir wissen, dass unser Hirte diesen Weg mit uns mitgeht. Und die Schrift, sie ist voller Beispiele davon. Die Bibel ist voll davon, sie verdeutlicht uns das. Und sie zeigt uns, dass viele das erlebt haben Und ich möchte es mit zwei Personen machen, die sehr bekannt sind, aber es prägt sich dadurch noch viel besser ein. Die erste ist Paulus. Paulus selbst ist eine Person gewesen, die sehr viel Einfluss gehabt hat. In gewissen Zeiten war Paulus sehr erfolgreich in seinem Dienst und seiner Mission. Er war eigentlich durch die halbe Welt damals gereist und erzählte den Menschen von Jesus, und überall entstanden Gemeinden. Viele Gemeinden wurden gegründet, Älteste wurden eingesetzt, Missionare ausgebildet, und Paulus, er verwaltet dieses Netzwerk und schreibt Briefe und sendet seine Leute überall hinaus. Er gelangt sogar bis nach Rom und plant auch nach Spanien zu reisen. Und Gott gebraucht ihn selbst als Werkzeug, um sein Wort in der ganzen Welt bekannt zu machen. Aber dann ist es immer mehr so, dass irgendwann, während er auch im Gefängnis ist und danach, sich Menschen von ihm anfangen zu distanzieren. Einerseits wissen wir es von den Geschwistern aus Korinth, dass sie Probleme mit Paulus hatten. Aber auch später am Ende seines Lebens, Paulus sagt das im 2. Timotheusbrief, wahrscheinlich sein letzter Brief, und er sagt das, dass sich viele von ihm getrennt haben, viele distanziert haben, nicht vom Glauben, aber von ihm. Und er schreibt das dann in 2. Timotheus 1, Vers 15. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Auch Ephesus. Sie alle haben sich von ihm abgewandt und wollen den Kontakt mit ihm meiden. Am Ende des Briefes sagt er auch, bei meiner ersten Verantwortung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es wird ihnen nicht zugerechnet. Und jetzt kommt diese Hoffnung und diese Zuversicht, die Gewissheit, die er hat. Und er sagt, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Der Herr hat es getan. Die Christen aus der Provinz Asia, sie haben ihn alle verlassen. Er wurde allein gelassen. Bei seiner Verantwortung stand ihm niemand bei. Niemand hat zu ihm gehalten. Aber hier am Ende erlebt er diese dunkle und grausame Zeit seines Lebens. Aber der Trost, den er hat, ist die Gewissheit, der Herr war da. Jesus war da, er hat mich gestärkt, er war da, er hat mich nicht allein gelassen. Er hat mir die Kraft gegeben. Das ist so bedeutend. Nicht die Menschen haben in sich eine entscheidende Kraft, sondern es war der Herr, der es in seinem Leben getan hat. Da, wo Paulus sich von allen anderen Menschen verlassen fühlt und sich allein fühlt und im Stich gelassen, im Gefängnis sitzt und dort wartet, bis der Prozess da ist, weiß er, der Herr ist da. Er hat mich nie verlassen, keine Minute, er war immer da gewesen. Das gibt ihm eine tiefe Gewissheit, ein Trost und ein Frieden. Eine zweite Person ist Hiob. Wenn es eine Person gibt, die durch ein Tal des Todesschattens gegangen ist, dann muss es er gewesen sein. Hiob wurde so ziemlich alles in seinem Leben entrissen, was er hatte. Er verlor seine Kinder, seinen Besitz, seinen Reichtum, seine Gesundheit. Nichts blieb übrig, außer eine Frau, die ihm schlechten Rat gab. Seine Freunde waren da, aber sie waren ihm gar keine Hilfe. Er war ganz alleine. Und als ihm alles weggerissen wurde, als der Verlust ihm nahegebracht wurde, und da lesen wir in Hiob 1, Vers 20, da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand und schor sein Haupt. Und er fiel zur Erde nieder und betete an, und er sprach: Nackt bin ich aus dem Mutterleib gekommen und nackt werde ich dorthin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all diesem sündigte Hiob nicht und schrieb Gott nichts Ungereimtes zu. Er wusste, dass alle Dinge, die er hatte, von Gott kamen. Er wusste, dass es die Gabe Gottes war, die er ihm gegeben hat und sein Segen, und er ihn jetzt wieder von ihm genommen hat. Aber er zweifelt nicht, dass Gott weg ist. Er zweifelt nicht daran, dass Gott ihn verlassen hat. Er sagt, ihm sei immer noch die Ehre. Und er sündigte nicht in all dem. Er wusste, dass ihm immer noch die Ehre gebührt und er da ist und er derselbe ist. Und später dann in Kapitel 19 sagt Hiob diese Worte: Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er der Letzte auf der Erde stehen wird. Das sagt Hiob nach so vielen Kapiteln, wo es immer noch schlimmer wird und er leidet und er hadert. Er wusste, dass sein Erlöser lebt und am Ende über allen Dingen steht und dass sein Weg irgendwann ein Ende hat bei diesem Erlöser, wo er irgendwann sein wird, dieses dunkle Tal enden wird, und so war es. Und die Bibel hat noch viele, viele andere Geschichten, die uns das verdeutlichen und uns zeigen. Aber es hilft uns auch immer wieder, einen Blick in die Geschichte von Christen zu werfen, um zu sehen, auch sie sind uns zu lebendigen Vorbildern geworden. Ein Beispiel ist Elizabeth Elliot. Sie ist ein gutes, anschauliches Beispiel. Wenn wir versuchen wollen, das mehr zu begreifen, sie war eine amerikanische Missionarin, die mit ihrem Ehemann Jim Elliot nach Ecuador ging, um dort im Aucas-Stamm das Evangelium zu predigen. Und bei diesem Versuch, Kontakt aufzunehmen, starb ihr Mann mit 4 weiteren Missionaren von Speeren durchbohrt. Recht bekannte Geschichte. Und sie selbst war damals 29 Jahre alt, hatte eine 10 Monate alte Tochter. Und sie beschreibt diese Zeit rein zufällig als die Zeit im Tal des Todesschattens. Als ein Moment von tiefer Trauer, Unsicherheit und Einsamkeit, in einem fremden Land lebend bei Menschen, die gerade ihren Ehemann erstochen haben. Und sie entschloss sich nicht zurückzugehen in ihre Heimat, sondern dort zu bleiben und weiterzumachen, zu diesen Stämmen zurückzukehren, um den Menschen das Evangelium zu sagen, die ihren Mann getötet haben. Und eine einzige Erkenntnis verleitete sie dazu, weiterzumachen, der Mission treu zu sein. Sie beschreibt es, die Erkenntnis, dass Jesus sie nicht verlassen hatte, dass er sie nicht im Stich gelassen hatte und er sie weiter durch dieses Tal hindurchführen würde zu einem guten Ende. Mehrere Jahre blieb sie dort und diente diesen Menschen. Sie sah, wie viele von ihnen zum Glauben kamen, darunter sogar einige der Mörder ihres Mannes. Und in einem Buch aus 1957 schreibt sie folgende Worte: In meinem tiefsten Schmerz hörte ich seine Stimme. Ich bin hier. Und das genügte mir. Der Herr nahm nicht den Schmerz weg, aber er gab mir die Kraft, ihn zu tragen. Das ist das, in dem tiefsten Schmerz, in diesem Tal, das sie erlebt, ermutigt sie diese eine Erkenntnis, diese eine Wahrheit, diese eine Stimme, die sagt, ich bin hier, ich bin da, ich lasse dich nicht allein. Und auch später, Jahre später, als sie das reflektiert in einer Radiosendung, sagt sie es mit den Worten, Gott hat mich nicht vor dem Leid bewahrt, aber er hat mich durchgetragen. Es war sein Ich bin hier, das mich aufrecht erhielt, als alles andere zerbrach. Auch sie hatte diese Erkenntnis und sie lebte diese Erkenntnis aus. Sie wusste, dass alles, was sie braucht in diesem Tal selbst, die Erkenntnis und die Gewissheit, das tiefe Wissen ist, dass Jesus da ist. Eine zweite Person, die ich hier noch anführen möchte, Dietrich Bonhoeffer, ebenfalls ein sehr gutes und anschauliches Beispiel dafür. Ein deutscher Theologe und Pastor, der in der Nazizeit gegen die ganze Politik und die Regierung kämpfte. Und als die Nationalsozialisten 1933 an die Macht kamen, er diese Gefahr erkannte für die Kirche und für den Menschen und sich dagegen stellte. Einer der Gründer auch der bekennenden Kirche. Und aufgrund seiner Beteiligung auch am Anschlag kam er zuerst ins Gefängnis, dann in das eine KZ, dann in das andere, wo er dann letztendlich auch im Alter von 39 Jahren hingerichtet wurde. Und sein Ende war also nicht das, wie von Elizabeth Elliot, sondern ein schrecklicheres Ende, menschlich gesehen. An diesem Ende des Tals starb er und ging in ein anderes Licht hinein, in die Ewigkeit. Aber die Zeit im KZ war auch für ihn ein Tal des Todesschattens. Er wurde dort isoliert und viele Unsicherheiten haben ihn ereilt, aber er sah einer Hinrichtung entgegen. Aber durch seine eigene Glaubensgelassenheit und Glaubensstärke konnte er immer wieder neu Zeugnis davon geben, dass er Jesus vertrauen konnte. Und das wird sichtbar in seinen Briefen und Gedichten und Lieder, die er dort schrieb, dass Jesus ihn durch diese Zeiten letztendlich hindurchgetragen hatte. Und er sich dieser Gegenwart Jesu sicher sein konnte. In einem Brief vom 27.01.1944 schreibt er, es ist seltsam, wie wenig ich mich hier alleine fühle. Vielleicht liegt es daran, dass ich weiß, dass ich in Gottes Hand bin. Interessant, dass das jemand sagt, der in einem KZ sitzt, ganz alleine, isoliert wurde, abgeschnitten wurde von all den anderen und sagt, irgendwie fühle ich mich gar nicht alleine. Vielleicht liegt es daran, dass ich in Gottes Hand sicher bin. Ein halbes Jahr später schreibt er an einen Freund folgende Worte: Ich bin sicher, dass Gott mich nicht verlassen hat. Und auch wenn alles dagegen spricht, in dieser Gewissheit finde ich Frieden. Das ist das, was ihn durchgetragen hat. Diese Gewissheit, nicht alleine zu sein, sondern zu wissen, dass Gott da ist. Aus diesen vielen Belegen und Zeugnissen der Schrift und auch der Geschichte von anderen Christen, die vor uns gelebt haben, dürfen wir sehen, das ist etwas, das wir heute so sehen und glauben und hoffen dürfen. Aber es reicht nicht, diese Erkenntnis als richtig zu sehen und zu sagen, schön, dass andere das erlebt haben. Schön, dass das andere Menschen erlebt haben und gewusst haben. Sondern du und ich, wir brauchen diese Erkenntnis, wir brauchen diese Gewissheit in unserem eigenen Herzen, da wo wir glauben, da wo wir verstehen, da wo wir auf Jesus schauen, mit unserem Herzen, dort brauchen wir sie. Damit wir in jeder Stunde unseres Lebens, in jeder Situation unseres Lebens uns dieser Gegenwart unseres Hirten bewusst sind und uns sicher sein dürfen, Jesus, du bist bei mir, egal wo ich bin. Manche Menschen, sie machen immer wieder den Fehler, ich habe das als Jugendlicher auch gemacht, ich habe es bereut. Ich meinte, ich brauche jetzt Zeiten in meinem Leben, in denen Gott mir irgendetwas wegnimmt oder irgendetwas tut, damit ich mehr in der Heiligung wachsen kann. Lasst sowas. Betet sowas am besten nicht, es endet nie gut. Irgendwas passiert dann in unserem Leben, für das wir gerade stehen müssen. Irgendwann werden wir in unserem Leben automatisch an diese Wege geführt werden von unserem Hirten, wo er uns Dinge wegnimmt, wo wir es gar nicht wollen, wo wir nicht darum gebetet haben, damit wir dann wachsen können. Solche Gebete würde ich lassen. Manchmal geht es viel schneller, als einem das lieb ist. Vielleicht sagst du in deinem Leben, ich kenne so ein Tal gar nicht, noch nie davon gehört, nur bei anderen gesehen, aber ich kenne das von meinem Leben gar nicht. Und vielleicht bist du gerade ganz gemütlich auf der Weide Gottes, wo es frisches Grün gibt und du kannst es dort genießen oder du bist an einer Erfrischung an irgendeiner Quelle. Warum solltest du auch im Tal des Todes unterwegs sein wollen? Der Hirte selbst, der wird zur richtigen Zeit, unter den richtigen Umständen, am richtigen Zeitpunkt unseres Lebens uns dorthin führen, wo wir sein müssen. Wir müssen uns nicht das eine oder das andere wünschen, sondern wir dürfen in dieser Gewissheit, dass unser Hirte uns nie allein lässt, wissen, ich bin jetzt, egal wo ich bin, am Ende dieses Tals oder am Anfang oder vielleicht irgendwo anders, wo es noch gar nicht in Reichweite ist, ich bin dort, wo ich bin, weil ich dort jetzt sein muss, weil mein Hirte mich genau dorthin jetzt geführt hat. Und wir lernen, in all den Situationen unseres Lebens ihm zu vertrauen, vielleicht erst in kleinen Dingen, um später das in großen zu dürfen. Aber wir dürfen diese Gewissheit über unser Leben haben, dass wir genau da, wo wir jetzt in unserem Leben stehen und wo wir jetzt in unserem Leben mit unserem Hirten unterwegs sind, wir genau am richtigen Platz sind. Die Frage ist nicht in erster Linie, wo bist du gerade? Wo bin ich gerade? Sondern vielmehr, habe ich, egal wo ich bin, diese Gewissheit in meinem Herzen fest, dass ich nicht allein bin, sondern mein Hirte bei mir ist. Aber am Ende folgt auch ein Segen. So ein Tal des Todesschattens bringt auch einen Segen mit sich, denn im Tal können die Schafe Dinge erleben, die sie sonst nicht erleben. Die sie in anderen Weideplätzen nicht erleben können, an anderen Quellen nicht erleben können. Daher bringt es nicht nur Probleme und Ängste mit sich, sondern auch einen großen Segen. Zumindest was die Nahrung und die Erfrischung betrifft. Im Tal finden Schafe viel bessere Nahrung als oben auf den Bergen oft. Sie finden dort ganz, ganz schöne Erfrischungen, wo sie auftanken können. Ganz besondere Stellen, die ganz besonders für sie werden, weil sie diese so gar nicht kennen. Sie sind erschöpft und sie sind müde von diesem ganzen Weg, von der Reise und der Wärme. Und sie freuen sich dann, wenn sie im Tal, im Schatten, diese eine Quelle finden, wo sie sich so richtig satt trinken können. Wo sie sich so richtig erfrischen können. Und wenn sie dann am Fuß des Tals da sind, um dort letztendlich eine wundervolle Weide zu finden, können sie sie viel mehr genießen, weil sie sie so sehnlichst erwartet haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, so richtig, richtig Durst gehabt zu haben. Du warst durstig und du sehnst dich nach Trinken. Dieses Trinken, das du dann am Ende bekommst, ist einfach von einer anderen Qualität. Genauso wie wenn wir sehr hungrig sind. Wenn wir selbst in Zeiten der Not, Zeiten der Klage, Zeiten der Schwierigkeiten sind, werden wir uns ganz neu, ganz anders bewusst über die Fürsorge unseres Hirten. Wir werden uns bewusst, wie sehr wir seine Nahrung und seine Erfrischung brauchen und dass sie nur von ihm kommt, dass wir sie nirgendwo anders herbekommen. In so einem Tal, in dem wir manchmal sind, gibt es Mahlzeiten, die Gott uns nur dort geben kann, die wir nur dort zu uns nehmen können und das viel mehr genießen können als sonst irgendwo. Und in diesen Zeiten lernen wir, was es heißt, wirkliche Stärkung, wirkliches Vertrauen bekommen zu können. Da, wo wir aufgefordert sind, da, wo wir genötigt sogar sind, in unserem Leben ein festes und tiefes Vertrauen auf ihn zu werfen, werden diese Momente, die wir dann dort mit ihm erleben können, zu den kostbarsten unseres Lebens, zu den tiefsten in unserem Leben. Das ist der Segen, den wir bekommen. Das ist der Segen, der uns zu einer tiefen Beziehung zu Jesus Christus führt. Ein Segen, den wir an den oberflächlichen Quellen und Weiden nicht finden können. Und auch wenn wir uns dieses Tal sicher nicht wünschen und selber auch nicht aussuchen würden, dürfen wir dennoch diesen Segen erfahren von dieser herrlichen Nahrung, den herrlichen Quellen, die wir dort finden können. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, den wir als Segen interpretieren können. Wenn wir durch dieses Tal hindurchgehen, bekommen wir eine ganz wundervolle Glaubenserfahrung. Denn wer mit seinem Hirten schon einmal durch so ein Tal hindurchgelaufen ist, er weiß, wie es ist. Er weiß, was er dort erlebt hat und was sich am Ende befindet. Und er weiß, dass sein Hirte ihn dort hindurchgeführt hat, von Anfang bis Ende, und er dort wieder hinausgekommen ist. Er weiß, wie es ist, zu vertrauen und dem Hirten durchzufolgen. Und es gibt dann Gefahren und es gibt Nöte und es gibt viele Gründe, die uns Angst machen können. Aber wir können durch diese Angst hindurch zu diesem tiefen Frieden gelangen und hindurchgehen durch das ganze Tal, weil wir wissen, der Hirte, er macht schon. Er hat mich schon mal durchgeführt. Ich kann ihm wieder durch das nächste Tal hindurch folgen, weil ich weiß, dass er ein treuer Hirte ist. Und wenn du diese Zeiten in deinem Leben selbst erlebt hast, dann wird es für dich kostbar, ein Segen. Nicht nur ein Segen für dich, sondern ein Segen, mit dem du all die jüngeren Schäflein trösten kannst, die noch nicht solche Zeiten erlebt haben. Ein Zeugnis, das du hinterlassen kannst, dass es sich lohnt, auf den Herrn zu vertrauen, dass er uns nicht alleine lässt und uns hindurchführt. Paulus sagt das mehrmals in den Briefen, aber eine Stelle möchte ich erwähnen aus dem 2. Korintherbrief. In Kapitel 1, da heißt es ab Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Das ist ein großer Segen, den wir erleben können in Zeiten der Drangsal, in Zeiten von so einem Tal, durch das wir hindurchlaufen müssen, finden wir Trost bei unserem Hirten. Er ist der Gott des Trostes, der uns tröstet in unserer Bedrängnis. Und während wir durch unsere Bedrängnis hindurchgegangen sind, den Trost Gottes in uns haben, können wir gleichzeitig die trösten, die in Bedrängnis sind, während wir selbst noch von Gott getröstet werden. Ein schöner Kreislauf, der sich ergibt. Das ist ein Segen, den wir erleben können, wenn wir in solchen Zeiten sind. Ein tiefen Trost in unseren Herzen, den wir auch anderen weitergeben können und Zeugnis von unseren eigenen Tälern geben können. Ich weiß nicht, mit welchen Augen du jetzt auf dieses Tal blickst oder vielleicht auf dein nächstes Tal blickst. Und vielleicht sagst du dir, schön, dass andere das erleben können, ich verzichte. Oder ich hoffe, dass ich nie sowas erleben muss. Oder vielleicht sagst du auch, ich freue mich schon auf meine Täler, auf den Segen, den ich erleben werde. Aber vielleicht sagst du auch einfach, ich will da sein, wo mein Hirte mich hinführt. Ich will dort gehen, wo mein Hirte geht. Die Frage ist nicht, ob du viele Täler durchwandern musst. Die Frage ist auch nicht, ob deine Täler, die auf dich warten, besonders dunkel oder schwer sind. Die Frage ist auch nicht, ob du solche Täler durchwandern musst. Du wirst. Irgendwann in deinem Leben kommst du an diese Täler, durch die du durch musst. Dein Hirte weiß es und er weiß, wann die Zeit für dich ist. Nein, die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie wirst du damit fertig? Wie reagierst du, wenn dieses Tal auf einmal vor dir ist und auf dich wartet und bereit ist, dich durchziehen zu lassen? Wie gehst du dann durch dieses Tal, durch das du gehen musst? Kannst du diesen Tälern entgegenblicken, weil du weißt, dass Jesus sie mit dir durchlaufen wird? Weil du weißt, dass es sich lohnt, auf ihn zu vertrauen? Weil du weißt, dass du dadurch wachsen kannst? Dass deine Angst sich in Vertrauen verwandelt? Dass deine Gewissheit, dass Jesus dich nicht alleine lässt, immer da ist? Und dass dein Segen auf dich wartet, ein Segen, den er über dich ergießen will? Wie blickst du in das nächste Tal, das auf dich wartet? Wisst ihr, wir wollen oft an diese Berge. Wir wollen oft dahin, wo es dann schön ist. Aber die Sache ist die, wir müssen durch das Tal, damit wir auf diesen Berg gelangen, auf den Gipfel. Früher war ich gerne Bergsteigen und Wandern und manchmal, ich weiß es noch, wir haben geparkt und wir standen dann unten und haben schon unseren Gipfel gesucht und boah, da müssen wir hoch, das schaffen wir nie im Leben. Oder der schafft es nie im Leben. Wir waren immer in unterschiedlichem Level unterwegs. Und man muss da irgendwie hoch. Man kriecht und man klettert und man macht alle Dinge. Und jeder braucht immer wieder mal eine Pause. Und man sieht immer diese einzelnen Gefahren vor sich, diese einzelnen Wegstrecken, die man meint, nicht schaffen zu können. Und es scheint am Anfang unmöglich, irgendwie da hochzukommen. Und man geht Schritt für Schritt und Weg für Weg, um irgendwie auf diesen Weg zu gelangen und auf dem Weg zu bleiben. Und man vertraut darauf, andere haben es schon vor mir geschafft, ich werde da schon irgendwie hochkommen. Und am Ende, wenn man dann oben angelangt ist, auf diesem Gipfel stehend und runterschaut, dann sieht man diese einzelnen schwierigen Abschnitte nicht mehr. Dann sieht man nicht mehr diesen einzelnen kleinen Weg, der einem so Sorge bereitet hat. Dann sieht man nicht mehr all die Dinge, wo man so geklagt und gejammert hat. Nein, dann sieht man alles, das große Ganze. Und dann weiß man, man ist angekommen. Man hat es geschafft, man sieht das große und Ganze. Man sieht das eigene Leben, das man zurückgelebt hat. Man sieht es aus der Perspektive Gottes. Man sagt, ja, es war alles gut. Es war alles richtig. Die Wege, sie haben gepasst, sie waren da, sie waren gut, weil mein Hirte mich dorthin durchgeführt hat. Der Blick, den wir am Ende bekommen, wenn wir zurückblicken, er wird groß sein. Er wird herrlich und er wird richtig sein, auch wenn uns so manches in unserem Leben gar nicht so richtig erscheint. In unseren Problemen und in unseren Ängsten sehen wir nur diese Dinge, die uns so schwer fallen in unserem Tal. Aber am Ende, bei diesem Blick, den Gott uns dann geben wird, durch all diese Dinge hindurch, durch die wir hindurchgegangen sind und mussten, wird dieser Blick herrlich und groß und wundervoll. Und möge Gott dieses Bild heute gebrauchen und diesen Blick auf das Tal des Todesschattens, durch das wir auch manchmal hindurch müssen, damit wir sehen, wir können Wachstum erleben. Wir können zu tiefem Vertrauen gelangen. Wir dürfen diese tiefe Gewissheit haben. Wir dürfen den Segen Gottes erleben. Gott segne uns, wenn wir auch darüber nachdenken. Amen. Lasst uns noch aufstehen. Ich möchte noch abschließend beten und dann möchten wir noch stehen bleiben und ein Lied gemeinsam singen. Herr Jesus, wir schauen zu dir, möchten mit unseren Augen auf dich sehen und dir danken, dass wir durch keinen Lebensabschnitt unseres Lebens, keinen einzigen von dir allein gelassen sind. Manchmal mögen wir uns so fühlen, aber es wird nie so sein, weil du bei uns bist und weil dieses Tal, das wir manchmal durchlaufen müssen, um an einen anderen Ort zu gelangen, von dir sorgfältig ausgewählt ist und du uns durch dieses Tal hindurchführst und möge das heute in uns einen tiefen Glauben hervorrufen, eine tiefe Erkenntnis, dass deine Wege gut und herrlich und wundervoll sind. Und wir, egal wo wir sind, jeder einzelne von uns mit unserem Herzen, mit unserem Glauben, wo wir stehen, zu einem tiefen Vertrauen in dir gelangen können, einem tiefen Glauben. Und stärke du heute unsere Herzen, Herr, und richte uns aus. Beten das zu deiner Ehre, Herr. Amen.